Wir lesen über Gottes Handeln in Hiob 5. Und da heißt es, siehe, selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist, darum widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht. Denn er verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. In 6 Trübsalen wird er dich erretten und in 7 wird dich kein Übel anrühren. Was für eine schöne Verheißung. Das heißt, hier ist ein Segen von Gott persönlich verheißen für auf den, den der Herr zurechtweist. Und wir kennen es von liebenden Eltern. Liebende Eltern beweisen und demonstrieren ihre Liebe dadurch, dass sie ihre Kinder zurechtweisen. Und ein liebender Gott tut genau das Gleiche mit uns Menschen. Und hier der Punkt, aber was ist, wenn der Mensch keine Zurechtweisung wünscht? Dies ist die Geschichte von Gottes Volk, das die Zurechtweisung zurückgewiesen hat. Und der Titel dieses Vortrages lautet in den Fußspuren Israels Christus auf ein neues verworfen. 1888, die Boten waren von Gott gesandt, das haben wir bereits geprüft. Die Botschaft war von Gott gegeben, auch das haben wir geprüft. Aber heute ist der Streit in der Gemeinde entfesselt und entbrannt darüber, wie ist denn die Haltung der Gemeinde dieser Botschaft gegenüber? Wurde jetzt sie nun angenommen oder wurde sie abgelehnt? Das Spektrum reicht von vollständiger Annahme bis vollständiger Ablehnung. Was ist nun die Wahrheit? Und wir wissen, es ist unsicher, sich auf Menschen zu verlassen. Es ist einzig sicher, in jedem Bereich sich allein auf Gott zu verlassen. Und Gott war 1888 persönlich Augenzeuge. Er schaute, er hörte und er las sogar all die Zeit die Herzen der Menschen und der Protagonisten. Und sein Bericht von dieser Zeit, von diesem Ereignis, wäre zuverlässig. Und sicherlich hätte er uns, nachdem er all das gesehen hat, etwas mitzuteilen über dieses wichtige Thema. Was ist also Gottes Urteil? Gott gibt uns seine Einschätzung, aber anders, als wir es erwartet hätten. Denken wir an Christus. Wie war es mit Christus? Wenn er so häufig mitgeteilt hat, wie er gewisse Dinge sieht. Er hat häufig in Gleichnissen gesprochen. Und Gleichnisse haben den Vorteil, dass sie imstande sind, komplexe Geschehen zu vereinfachen. Auch 1888 ist komplex. Bei der Vorbereitung auf dieses Thema hatte ich die erste Zeit nur gelesen. Alles, was mir in die Hände gefallen ist, gelesen, um einen guten Überblick zu bekommen, um die Details zu wissen, um über die Fakten Bescheid zu wissen und über das, was alles geschehen ist. Und später, es würde dann der geringste Aufwand sein, würden die Präsentationen zusammengestellt werden und auch etwas Übersetzungsarbeit geleistet werden, weil zu dem Zeitpunkt, wo es übersetzt wurde, circa war über 90% dieser Zitate, die wir hier lesen, im Deutschen nicht verfügbar. Also mussten sie übersetzt werden. Und beim Lesen, damit ich später wüsste, wo was steht und was wichtig wäre, hatte ich mir Stichpunkte gemacht. Das heißt Notizen. Und zwar auf DIN A3 Blättern. Und zwar mit der kleinsten Schrift, die mir möglich ist zu schreiben. Und das Blatt würde bis zum Rand beschrieben werden. Es wäre kaum noch weißer Überstand oder Überrest. Und jeder wichtige Sachverhalt würde seine eigene Notiz bekommen. Und später würde man noch mit ein paar Farben drüber gehen, damit es noch übersichtlicher wird. Und man es schnell finden könnte. Irgendwann in unserer Wohnung in Berlin, in meinem Zimmer, war dann der komplette Boden bepflastert mit Dutzenden DIN A3 Seiten, alle dicht beschrieben. Auffällig war dann für mich, wo ich aus der Vogelperspektive, von der Hubschrauberperspektive runtergeschaut habe, dass zur Erklärung der Geschehen von 1888 Gottes Geist auf einige biblische Begebenheiten verwiesen hat. Und zwar ganz genau 7 Stück an der Zahl. Warum gerade diese 7 biblischen Begebenheiten im Kontext mit der Geschichte von 1888, die Gott erwähnt? Und dann habe ich mir diese Begebenheiten, diese Geschichten näher angeschaut. Und dabei ist mir aufgefallen, wenn diese Geschichten verbunden werden, erzählen sie ihre eigene Geschichte. Und zwar Gottes Sicht, seine Vogelperspektive auf 1888. Und genau seine Perspektive, seine Antwort wollen wir heute zusammen betrachten. Und dazu wollen wir diese Zitate, diese biblischen Begebenheiten, diese 7 Stück aus der Zeit von 1888, alle im Kontext von Minneapolis zusammen betrachten. Voilà, hier ist das Erste. Da heißt es, der Glaube an Jesus wurde vernachlässigt. Der Glaube an Christus als die einzige Hoffnung für den Sünder wurde nicht nur in den Ansprachen, sondern, das ist das Problem, auch in der religiösen Erfahrung vieler ausgespart. Das heißt, was wir nicht verkündigen, wird irgendwann auch im Volk in der Erfahrung verloren gehen. Das heißt, die Adventisten haben das Gesetz verkündigt, nicht aber den Glauben Christi. Und deswegen bis heute werden auch manche Dinge nicht verkündigt. Und die Folge muss sein, dass diese Dinge dann aus unserer Gemeinschaft immer mehr verloren gehen. Und Satan weiß ganz genau, dass wenn es nicht mehr gepredigt wird, dann wird es verloren gehen. Ist das der Grund, warum heute so viele Dinge nicht mehr verkündigt werden? Weil es dann seine Existenz verliert, verloren geht? In diesem Treffen zu Minneapolis gab ich Zeugnis, dass kostbarstes Licht hervorschien in der Darstellung der Gerechtigkeit Christi. Und zwar als einzige Hoffnung unserer Erlösung. Denken wir an die Pharisäer. Die Pharisäer glaubten an Errettung aus dem Gesetz. Auch die Adventisten waren so weit gekommen, weil gewisse Dinge nicht mehr gepredigt wurden, dass sie geglaubt haben an Errettung aus dem Gesetz. Die Schriften von Uriah Smith, selbst von Butler, offenbaren es. In beiden Fällen, den Pharisäern und den Adventisten ein paar Jahrhunderte später, gab Gott dann ein Heilmittel. Und das Heilmittel war Christus. Alles in allem wurde zu wenig, schreibt Ellen weiter, über diese wichtige Angelegenheit gesagt und geschrieben. Die Vorträge einiger waren, wie bitte erstes Beispiel, wie das Opfer von Kain ohne Christus. Denken wir dran, selbst Kain brachte ein Opfer. Die Geschichte geht nicht so, dass er kein Opfer, sondern nur Abel hat ein Opfer gebracht. Selbst er brachte ein Opfer. Selbst er pflegte ein religiöses Leben. Aber das religiöse Leben war ohne Christus. Und in dem Moment war alles, was er getan hat, da kann er noch so viel opfern, sich noch so viel auf diesen Gott beziehen, war alles wertlos. Das heißt, Kain war bemüht. So steht es in seinem Zeugnis. Er war bemüht. Aber die Mühe reicht nicht. So fing es an mit der ersten Gemeinde. Adam, Eva, erste Kinder, erste Gemeinde. Die verkehrte Gewichtung, völlig falsch orientiert und ausgerichtet. Und so ging es über die Jahrhunderte. Ständig war dieser Christus, von dem die Menschen selbst vor Christi kommen bereits wussten, unter Beschuss. Ständig, immer wieder. Und so wäre es selbst in der letzten Gemeinde selbst, so würde die Weltgeschichte enden. Es wäre die gleiche Versuchung. Zu mir kam mal nach einem Vortrag ein Bruder. Dann fängt man immer an, um was geht es jetzt? Und dieser Bruder meinte, es war eine schöne Präsentation, schon etwas länger her. Es war interessant, es war spannend, was du gebracht hast, es war prophetisch, es war schön. Und dann kamen die Worte, aber, wenn das Aber kommt, dann immer, passt auf, der Bruder ist sogar heute da, es war ohne Christus. Und dann ist es mir, wo er es gesagt hat, er hat es mit Liebe gesagt, die Schuppen von den Augen gefallen. Ja, dass er recht hatte. Es war so schön, diese biblischen Dinge. Und du kannst ein religiöses Leben führen, du kannst diese Dinge machen, du kannst selbst verkündigen, aber selbst das, was wir tun, kann ohne Christus sein und dann ist es wertlos. Und er hatte komplett recht, ich habe es aber vorher nicht gesehen. Und die Adventisten damals waren genauso wie mein Vortrag. Es war gesetzlich, es war prophetisch, soweit in Ordnung, aber es war ohne Christus. Ja, was sollen wir damit anfangen? Ohne dem wäre es wertlos. Viele, viele Vorträge sind ohne Nutzen, da sie wie das Opfer von Kain Christus nicht enthalten. Solche ermüden das Volk. Ohne Christus ist alles vergeblich. Die Juden hatten ihr ganzes Leben auf die Zeremonien ausgerichtet. Du musst das tun, du musst das beachten, du musst darauf achten, du musst das umsetzen. Aber diese Zeremonien, und das war der Zweck, warum Satan diese Zeremonien so eingesetzt hatte, haben Christus verdrängt. Und sie haben es noch nicht mal erkannt. Viele Predigten, die gehalten werden, sind ohne Christus so wie das Opfer von Kain. Wenn Christus in unsere Welt kommen würde, so würden viele, die sich selbst als Kinder Gottes ansehen, ihn kritisieren. Und jetzt schreibt sie mehr von Christus und weniger Theorie. Das heißt, das Wissen rettet nicht. Du kannst noch so viel wissen. Die Theorie rettet nicht. Du kannst noch so gut in theoretischen Dingen sein. Die Werke retten dich nicht. Du kannst noch so viele gute, schöne Werke vollbringen. Retten tut allein Christus. Und das muss sich in unserer Verkündigung, wenn das unser Glaube ist, irgendwie auch wieder spiegeln. Das Gegenstück zu Kain, von dem wir hier erfahren, war Abel. Er glaubte an Christus und er zeigte diesen Glauben in der Tat, weil er tat das Richtige. Sein Glaube führte dazu, dass er das Richtige getan hat. Das heißt, wahrer Glaube brachte ihn mit Gott in Übereinstimmung. Das ist wahrer Glaube. Kain hätte jeden Wissenstest, wie schwierig er auch sein möge, bestanden. Er hätte alle Glaubensfragen beantworten können. Schließlich hatte Kain die beste Unterweisung bekommen von seinen Eltern. Wer wusste mehr und hatte ein besseres Verständnis? Aber trotz des Wissens würde er seinen Bruder totschlagen. Das heißt, das Herz wurde nicht erreicht. Es wurde nur der Kopf erreicht. Die Schrift sagt jetzt nun in Bezug auf uns, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Genauso wie Kain, halt auf geistlicher Ebene. Die Adventisten in Minneapolis, denken wir an sie. Sie machten sich lustig über Wegeners Körpergröße. Sie drehten sich weg, wenn er herangelaufen kam. Sie spotteten über Willie. Sie verachteten und machten sich lustig über Jones Vortragsstil. Was ist das für ein Vortragsstil? Und sie zweifelten Ellen an und haben sie kritisiert, zu Unrecht. Das heißt, der eine vermutlich mit einem Stein, der andere hat aber und die anderen mit Worten erschlagen. Es ist ein und das Gleiche. Ellen sagt, Zitat, am wichtigsten ist das persönliche Gebet im stillen Kämmerlein. Es ist das Lebenselixier unserer Seele. Es reicht nicht aus, nur in der Familie oder in der Öffentlichkeit zu beten. Denken wir selbst an Martin Luther. Er richtete sich gegen die stärkste religiöse Weltmacht seiner Zeit. Und dann sagt Ellen über diesen Martin Luther, es verging kein Tag, an dem Luther nicht, wie bitte, täglich 3 Stunden dem Gebet widmete. Und zwar zu einer Zeit, die dem Studium am günstigsten gewesen wäre. Luther betete 3 Stunden und er hatte viel zu tun. Gottes Wort zu übersetzen geht nicht mit wenig Arbeit einher, vor allem den Leuten dann auf die Münder zu schauen, um zu wissen, wie übersetzen wir dieses Buch. Aber die Adventisten, die ja eigentlich in die Fußspuren dieser Reformatoren getreten sind, auch nach Gottes Plan, beten nicht. Das haben wir gesehen. Sie haben nicht gebetet auf der GK. Und die Auswirkungen auf die Welt waren dem entsprechend. Der eine betet 3 Stunden und erreicht Riesiges. Bis heute gedenken wir an ihn. Die anderen beten nicht. Sie konnten sich nicht mehr zum Gebet versammeln. Teilweise wurde über mehrere Tage kein lautes Gebet erhört. Und dementsprechend waren die Konsequenzen. Ihr Werk ist verloschen. Das, was Gott geplant hatte, wurde nicht realisiert. Die Schrift sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Jakobus 4, Vers 2. Und die Schrift an anderer Stelle sagt, wenn mein Volk betet und mein Angesicht sucht und sich von ihren bösen Wegen bekehrt, so will ich vom Himmel her hören. Was für Verheißungen. Wer das glaubt, der tut danach. Abel hätte es geglaubt, er hätte danach gelebt. Nun zur zweiten Begebenheit. Die einzige Sicherheit der Israeliten bestand in dem Blut an den Türpfosten. Gott sprach, wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Alle anderen Pläne zur Errettung wären ohne Aussicht. Nichts als nur das Blut an den Türpfosten würde den Todesengel daran hindern, einzukehren. Gott machte den Israeliten die Erlösung einfach und jeder verstand, wie schlau er gewesen sein mag und wie einfältig er gewesen sein mag, was zu tun wäre für die eigene Errettung und für die Errettung der Familie. Du hättest keine Formeln auswendig lernen müssen, noch nicht mal Bibelverse hättest du lernen müssen und auch kein Griechisch lernen. Es war ganz einfach. Und das ist der Typus für uns heute. Kurz vor dem endgültigen Auszug aus Ägypten, aus der Welt, wird jeder, der es möchte, verstehen, was zu tun ist und wie er errettet werden kann, er und sein ganzes Haus. Das heißt, die Lehre des Auszuges aus Ägypten ist, dass der Himmel erreichbar ist. Das ist die gute Nachricht. Dieser Himmel, dieser Ort kann erreicht werden für jeden. Und die Nachricht ist, die Botschaft, nur über einen einzigen Weg. Die Postmoderne hingegen schafft absolute Wahrheiten wie nur ein Weg ab. Diese Dinge gefallen uns nicht mehr. Und seither ist fast alles relativ geworden. Und heute wird deswegen auch im Religiösen propagiert, dass jeder seinen eigenen Weg finden kann in den Himmel. Und dass es doch viele Wege sind, die nicht nur nach Rom, sondern selbst in den Himmel führen. Und dass alle Gemeinschaften ihre Berechtigung haben. Das alles ist dem Relativismus geschuldet. Es gibt mittlerweile kein richtig und falsch mehr. Es gibt keine Wahrheit und Lüge mehr. Wir können diese Dinge kaum noch benennen. Es gibt kaum noch, das ist moralisch und das ist unmoralisch. Sofort fühlt sich irgendjemand diskriminiert und angegriffen. Selbst das kannst du nicht mehr sagen. Der Mensch selber hat damit den Maßstab, den Gott für uns gegeben hat, zur Orientierung. Dafür ist der Maßstab gedacht, abgeschafft. Und das, was wir heute sehen da draußen, sind die Konsequenzen von diesem abgeschafften Maßstab. Es gibt Erlösung für den Sünder ausschließlich in dem Blut Jesu. Gerettet durch das Blut Jesu wird unsere einzige Hoffnung sein. Das sind absolute Wahrheiten. Und Gott passt sich unserer Zeit und wie wir es gerade sehen und den Zeitgeist nicht an. Er zieht seine Sache durch, weil er weiß, dass er die Sache richtig sieht und nach seinem Erlösungsplan verfahren wird, egal wie wir das sehen. Gott sprach in Eden absolute Wahrheiten. Und davon hing Leben und Tod ab. Gott spricht in der Endzeit absolute Wahrheiten und erneut wird davon Leben und Tod abhängig sein. Gott nennt uns die Bedingungen der Erlösung. Das ist Gottes Part. Und entweder befolgst du sie und du wirst das Leben erhalten oder du missachtest diese Dinge und du wirst, was sagt Gott? Entgegen dem, was der Schlange sagt, du wirst nicht sterben. Gott sagt, du wirst sonst sterben. Du kannst frei wählen. Inmitten all der Auffassungen der drei Weltreligionen kommt nun Gott auf die Weltbühne und sagt, dass nur in einem unsere Hoffnung besteht. Das heißt, er schert sich nicht um das Gerede unserer Zeit. Damals war es so, Errettung gab es nur über einen einzigen Weg. Und zwar das Blut musste bei dir im Heim an den Türpfosten sein. Alle anderen Errettungsmethoden, egal wie gut sie verkauft, propagiert und dargestellt wurden, hätten am Ende des Tages zum Tod geführt. Und ihr seht, was für ein Leid auf diesem Bild vor dieser Tür sich abspielt und welche Toten da begraben werden. Weil von diesem einzigen Heilmittel nicht Gebrauch gemacht wurde von einigen in Ägypten, die nicht daran geglaubt haben und sich diesem Gott nicht unterstellen wollten. Heute gibt es ebenso Errettung nur über einen einzigen Weg. Betrachten wir nun die dritte Begebenheit, von der Gott Gebrauch macht bei der Erklärung von 1888. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und wie bitte, menschlich nicht nachvollziehbar, blieb am Leben. In der Wüste hat Gott Israel wunderbar bewahrt, und zwar buchstäblich. Gott hat immer wieder eingegriffen. Denken wir an das Manna. Das heißt, Gott ließ einfach Brot vom Himmel fallen, und zwar auf den Wüstenboden in den Nachtstunden, so wie es uns offenbart ist. Dann hat er einfach Wasser heraussprudeln lassen aus dem Felsen. Komplett übernatürlich. Dann hat er sie geschützt vor der Sonne des Tages durch die Wolkensäule, hat ihnen Licht gespendet durch die Feuersäule bei Nacht. Alles übernatürlich. Ohne Gott wäre es da zappenduster gewesen. Dann sagt die Schrift selbst, häufig wissen wir darum gar nicht mehr genau, dass er bei der langen Wanderung selbst ihre Füße bewahrt hat, dass sie nicht wund geworden sind. Selbst dieses Wunder hat Gott gewirkt. Eigentlich wären sie wund geworden nach den physikalischen Regeln und den Gesetzen des Lebens. Dann sagt die Schrift selbst, dass ihre Kleider inmitten der 40 Jahre nicht abgenutzt wurden. Dann sagt Gott, dass er selbst die Raubtiere vor ihnen gezähmt hat, sonst wären da ständig irgendwelche Israeliten herausgeholt worden. Dann sagt Gott, dass er giftige Tiere ferngehalten hat. Und er sagt, dass Engel sie bewahrt haben, aktiv, als sie über raue Wüstenpfade und felsige Berge gelaufen sind. Sie sahen diese Dinge nicht, aber sie werden es mal auf der neuen Erde sehen, was da alles passiert ist, wo Gott überall eingegriffen hat. Wir leben heute geistlich in der Wüstenwanderung, und auch wir sehen nicht, wo Gott so häufig in unser Leben eingreift. Wir werden es einmal sehen, das ist uns offenbart. Und nun der Punkt. Israel, genauso wie wir heute, wurde über die Jahre blind für Gottes Eingreifen. Es war für sie selbstverständlich, dass es ihnen gut ging. Und hier Brot und hier Wasser und da Schuhe oder Beine, immer noch nicht wund. Sie haben es nicht mehr erkannt. Das Besondere war selbstverständlich geworden. Und deswegen, was kam auf im Camp? Undankbarkeit. Und jetzt hat Gott gesagt, okay, ich kann euch Dankbarkeit lehren. Ich ziehe einfach mal für einen Moment in einer Nuance, in einem Müh meinen Schutz zurück. Und was kam dann über das Zeltlager? Feurige Schlangen. Und die Folgen dieses Bisses waren furchtbar, schreibt der Geist der Weissagung. Und sie führten, sagt uns die Schrift, zum schnellen Tod. Und überall ist uns offenbart, lagen jetzt die Sterbenden, ständig neue Opfer. Und die Schreie aus den Zelten haben wieder weitere neue Opfer, die gebissen wurden, verraten. Und jetzt erging der göttliche Befehl, weil Gott nicht zu kurz wäre, sofort zu kommen, um zu helfen. Und sprach zu Mose, richte diese eherne Schlange auf. Das war Gottes Vorsorge in der Krise. Wenn es eine Krise gibt, die Gott zulässt, würde er Vorsorge treffen. Und jetzt, du liegst dort, du bist gebissen worden, du hörst um diese Vorsorge, du hast nur zwei Optionen. Es gibt keinen Mittelweg, es gibt keine Graustufen. Entweder glaubst du, und wenn du glaubst, dann tust du das, was von dir gefordert ist, und du schaust und du lebst. Ellen White schreibt, ein Blick, trotz dass der Sterbende kurz vor dem Tod war, schenkte augenblicklich Leben. Was für ein Wunder. Oder die andere Option, du glaubst es nicht. Soll es so einfach sein? Das kann doch jetzt nicht die Lösung in dieser Krise sein. Und deswegen ignorierst du es, du tust nicht das, was Gott von dir fordert, und du stirbst. Und genau so war es gewesen. Die Sichtung in Israel in der Wüste. Gott allein vermochte sie vor dem tödlichen Gift in ihren Wunden zu retten. Sie mussten aber, jetzt kommt der menschliche Teil, an die Vorsorge glauben und aufschauen. Allein ihr Glaube konnte sie bei Gott angenehm machen, und sie bewiesen ihn, indem sie auf die Schlange sahen. Wir haben etwas zu tun. Auf diese Weise lernten sie verstehen, dass Glaube an seine Verdienste notwendig ist. Gott bewirkte das Wunder. Aber der Mensch war an dem Wunder beteiligt. Die Aufgabe von Gott war, das Heilmittel zu geben. Die Aufgabe vom Menschen war, das Heilmittel anzuwenden. Beide haben ihre Aufgabe. Wenn sich einer zurückzieht, funktioniert Erlösung nicht mehr. Das Heilmittel war der Glaube an Christus. Und nur der Gläubige schaute auf die aufgerichtete Schlange und tat etwas für seine Errettung. Unsere Erlösung erfordert unsere Mitwirkung. Der Glaube Jesu, es wurde viel darüber gesprochen, aber nicht verstanden. Was macht den Glauben Jesu, so wie er in der dritten Engelsbotschaft vorkommt, aus? Und jetzt definiert sie. Jesus nahm die Schuld auf sich. Er wurde behandelt, wie wir es verdient hätten. Er kam in diese Welt, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. Und der Glaube daran, Dass Christus imstande ist, uns gänzlich und vollständig zu retten, ist der Glaube Jesu. Glaubst du, dass Christus imstande ist, dich gänzlich und vollständig zu retten? Wenn du es glaubst, dann hast du den Glaube Jesu. Und er wird sich in deinem Leben zeigen. So wie er sich damals davon hing Leben und Tod ab, ebenfalls in dem Leben der Israeliten offenbarte. Das ist die Definition. Was heißt das? Das heißt, dass Rettung kein bloßer Akt im Himmel ist. Das wäre nämlich eine unvollständige Rettung, wenn sie nur sich da oben abspielen würde. Das wäre eine virtuelle Errettung. Und es heißt, dass Rettung wirklich und real geschieht. Und zwar in uns, auf Erden, für alle sichtbar. 1888 war genau deswegen nötig, damit die Menschen zu diesem Glauben wieder zurückkommen mögen, weil sie das nicht mehr verstanden haben. Der Glaube Jesu kann aber wiederum das Gesetz nicht abschaffen. Das adventistische Gesetz, das adventistische war richtig, aber es fehlte der Glaube. Das heißt, die Gebote sind nicht der Grund unserer Errettung, sondern die Folge unserer Errettung. Das heißt, der Errettete wird ein Leben führen in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Und die Gebote damit sind letztlich für den bekenntlichen Nachfolger das Indikatorpapier. Bist du ein bekenntlicher Nachfolger? Deine Stellung zu diesem Gesetz als Abbild von Gottes Charakter wird es offenbaren. Und was haben wir beim letzten Vortrag gesehen? Sie sind ein Schutzwall gegen den Feind. Dann kann Gott, wenn Gott dich bewahrt, weil du deinen Teil tust, kann Satan dich nicht mehr antasten. Das Gebote übertreten reißt eine Breche ein, wie uns offenbart ist, und der Feind erhält dann Zutritt zu unserem Leben. Ihr Lieben, dies ist eine wahre Begebenheit. Von einem Missionar, der auf der Reise durch Südamerika ist. Und er befindet sich im Bus auf einer Bergstraße. Und er gelangt ins Gespräch mit seinem Sitznachbarn in diesem Bus. Und der Missionar fragt seinen Sitznachbarn, womit verdienst du deinen Lebensunterhalt? Und der Sitznachbar, man weiß ja nie, was man antrifft, wer neben einem sitzt, sagt, ich bin Medizinmann. Ich verfluche Menschen. Ich kann sie krank machen, ich kann sie gesund machen, ich kann sie reich machen, ich kann sie arm machen. Hat Satan diese Macht und gebraucht er Boten, so wie Gott diese Macht hat und seine Boten gebraucht? Der Schamane spricht dann diesem Missionar ein Angebot aus. Ich könnte einen Fluch aussprechen, dass deine Frau dich verlässt und dann gebe ich dir deine Wunschfrau. Der Missionar sagt, ich bin ganz glücklich mit meiner Frau, ich möchte keine andere Frau, belass sie mir mal, sagt aber auch, du könntest keinen Fluch aussprechen. Über mich nicht und auch über meine Familie nicht. Was für ein Glauben. Zu wissen, dass Gott stärker ist, wenn wir mit diesem Gott wandeln. Es hat Bedingungen, dieser Schutz vor Satans Angriff. Und jetzt fährt der Schamane auf und nennt verschiedene Punkte. Und wie wir, so wollen wir es ausdrücken, fragt, ob er pornografische Güter konsumieren würde. Und fragt, ob er sich mit Zauberei beschäftigt. Ja, wer beschäftigt sich mit Zauberei? Das war doch im Mittelalter. Ihr Lieben, die Musikvideos sind voll von Zauberei, voll von okkulten Symbolen. Dann denken wir an die Zauberkünstler in irgendwelchen Talentshows. Da tritt ständig irgendein Zauberer auf. Dann denken wir an Zaubertricks, die es im Fernsehen gibt. Dann denken wir an Bücher voll mit Zaubereien oder irgendwelchen Sprüchen. Denken wir an Tarotkarten, denken wir an Horoskope. All diese Dinge sind Zauberei. Ihr Lieben, keiner von uns hat diese Dinge, weil wir wissen darum. Aber was ist, wenn Satan sein Gewand ändert und jetzt probiert, über die Kinderzimmer diese Zauberei bei uns ins Heim zu bringen, um unsere Familie zu zerstören und einen Fluch über unser Haus zu bringen? Nehmen wir die Kinderbücher, Harry Potter, gibt Satan Anrecht auf dein Heim. Keiner von uns hat Harry Potter, aber wie sieht's aus mit Bibi Blocksberg? Die nette Hexe, sie sieht doch so niedlich aus, sie hat ein paar Zaubersprüche drauf, kann sie gefährlich sein? Wie sieht's aus mit Benjamin Blümchen, der, wie heißt es, vermenschlichte und sprechende Elefant? Es heißt, er beherrscht Menschensprache und es heißt, keine Sprachbarrieren gibt es für ihn. Er kann sich frei mit Mensch und Tier unterhalten und zwar verschiedener Herkünfte in einer Folge, kann auch mit einem indischen Elefant sprechen. Und der Special Guest bei diesem redenden Elefant, wo gibt's da draußen sprechende Tiere, ist dann Bibi Blocksberg. Zum Beispiel in der Folge Benjamin Blümchen wird verhext. Ihr Lieben, ist das in Ordnung? Sind wir uns dem bewusst, dass Satan darüber probiert, Eintritt zu gelangen? Wir sagen uns, sofern es doch nicht irgendwelche Teufelsanbeter oder Schamanen sind oder bei uns zu Hause die satanische Bibel, die 6. und 7. Buch Moses herumliegt oder wir irgendwelche Hexenbretter, Witchboards haben, dann ist es doch sicher. Aber Satan muss sein Gewand anpassen. Wie sieht's aus mit Asterix und Obelix? Eigentlich ganz niedlich gezeichnet, schöne Geschichten, ein bisschen auch Historie dabei. Aber worum geht es da? Übermenschliche Kräfte, die du bekommst durch den Zaubertrank des Druiden Miraculix. Das heißt, was ist hier los? Selbst die klassischen Kindermärchen, bevor Bibi Blocksberg und Co. erfunden wurde, denkt mir vielleicht dran, wie einige von uns groß geworden sind, sind voll von okkulten Elementen. Nur ein Beispiel von vielen Beispielen. Nehmen wir Schneewittchen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die? Selbst das ist fast schon ein Zauberspruch. Und dann fängt das Spieglein, da hilft auch die Verniedlichung nicht mehr, an zu sprechen. Und hat übersinnliche Fähigkeiten. Na, da ist jemand, der ist schöner als du. Was ist das? Das ist moderne Zauberei. Da musst du nicht zum Okkultisten des Mittelalters dich zurückbeamen lassen. Dann denken wir an die gut aussehenden Zauberer. David Copperfield beispielsweise aus meiner Zeit. Da hatte jemand wirklich extra für mich, der im Hotel gearbeitet hat, als David Copperfield da zu Besuch war, sich eine Unterschrift ergattert. Ich war so froh, wie wertvoll dieses Foto von David Copperfield, schwarz-weiß, schön aussehend, mit seiner Signatur drauf. Und dann irgendwann, wo ich gläubig wurde, ist mir eingefallen, du hast doch noch von David Copperfield, damit es niemand klaut, falls eingebrochen wird, extra im Keller deponiert, diese Unterschrift von David Copperfield. Gott erinnert dich dran. Was damit machen? Der erste Gedanke, verkaufen, versteigern. Noch ein bisschen, nein, Geld, das wäre nicht in Ordnung. Damit zu machen, hat der andere den Fluch. Wegschmeißen reicht auch nicht aus. Du musstest die einzige Lösung verbrennen. Die Mama war nicht da, verbrannt und dann war nur noch Staub übrig. Sicher wäre sicher. Und dann, ich habe Gott nicht zugetraut, dass er unterscheiden konnte zwischen dem, was mir gehört zu Hause und was meiner Mutter gehörte. Also habe ich auch gleich bei meiner Mama, wo es nicht da war, angefangen aufzuräumen. Das fand sie gar nicht lustig. Aber dann war es schon zu spät. Aber die Tarotkarten haben mir sowieso nie gefallen. Da waren dann ein paar Lücken im Bücherregal. Dann nennt er, der Schamane Nummer 3, Filme mit Okkult und fragt ihn, konsumierst du diese Dinge? Und dann nennt er verschiedene Hollywood-Filme. Denken wir an das, was gestreamt wird auf Netflix. Denken wir an das Kino. Denken wir an Disney. Und zwar vor allem die Kinderfilme. Voll mit Okkulten und sogar voll mit anderen Dingen, für das es noch nicht spät genug ist, drüber zu sprechen. Dann nennt er Nummer 4 der Schamane Seifenopern, wo es um Liebe, um Sinnlichkeit, um Bettgeschichten, um Belangloses geht. Nennt Nummer 5 weltliche Zeitschriften. Liest du diese weltlichen Zeitschriften? Und er nennt ganz konkret und zählt welche auf. Dann sagt er Nummer 6, Rockmusik. Ist das in deinem Leben ein Thema? Hast du solche Platten? Hörst du diese Dinge? Er nennt andere weltliche Musikstile. Er nennt Bands, er nennt Lieder. Denken wir an die Charts, die Dinge, die einfach bei uns auf der Arbeit, einfach vielleicht bei uns im Auto laufen. Ich ergänze, wie sieht's aus mit Fußball? 90 Minuten Ball hinterher fiebern, ein heidnischer Kult. Baal ist der Fruchtbarkeitsgott. Versuchen wir diese Dinge zu sehen, wie Gott sie sieht. Und was Satan da hineinigt, warum bricht der Jubel im ganzen Stadium aus, wenn das Runde in das Eckige gelangt? Auch dafür ist es noch nicht spät genug. Wir nennen es offiziell, wir verehren diese Fußballgötter, diese Fußballer. Aus Gottes Sicht ist es Anbetung. Es ist einfach heute subtiler, weil Satan diese Dinge cleverer für die Endzeit, wo die Verführungskunst zunehmen würde, weil Gott auch mehr Licht gibt, wo Satan diese Dinge anpasst. Heute muss man sich die Haut nicht mehr aufritzen. Heute braucht es kein Blut mehr. Heute reicht Jubel statt irgendwelche magischen Zauberformeln. Dann, auch ich ergänze, wie sieht's aus mit, ist uns offenbart, Charakterbrechen. Das heißt Schwächen im Charakter, die wir ganz bewusst nicht überwinden. Es kommt nicht von mir. Zwei Zitate. Nummer eins, mit jedem sündhaften Verlangen, das wir hegen, geben wir Satan Raum. Jedes Mal, wenn wir dem göttlichen Maßstab nicht entsprechen, öffnen wir Satan eine Tür. Was erneut sind das für Regeln, die diese Welt hier regieren? Zweites Zitat, durch Schwächen im menschlichen Charakter verschafft sich Satan die Kontrolle über das ganze Denken. Haben wir deswegen häufig so abstruse Theorien und können nicht mehr klar denken, weil wir Dinge einfach laufen lassen, trotz unseres Bekenntnisses? Und dann sagt der Schamane, nachdem der Missionar, er war wirklich ein Missionar, alles verneint hat, spielt in meinem Leben keine Rolle, sagt der Schamane, du hast recht gehabt. Zitat, ich kann dich und deine Familie nicht angreifen. Aber in dem Moment, wo du irgendwas von diesen Dingen anfängst, habe ich alle Macht der Welt über dich. Häufig wissen solche Schamanen, und wie sie heute auch alle heißen, teilweise in den Praxen sitzen, mehr darüber, was hier in der Finsternis läuft, als wir. Die Schrift sagt, Psalm 101, wir sollen alles Böse von unseren Augen entfernen. Wir müssen gar nicht die Details wissen. Die Schrift sagt uns genug, worauf es ankommt. Einfach das Böse entfernen, dann sind wir sicher. Kommen wir zur vierten Begebenheit. Und David sprach, lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen. Und sie ließen die Lade Gottes auf einen neuen Wagen fahren. Als sie aber zu Tenne Kidons kamen, streckte Usa seine Hand aus, um die Lade zu halten. Denn die Ritter glitten aus. Da entbrannte der Grimm des Herrn über Usa und er schlug ihn, sodass er dort starb vor Gott. Was ist hier los? Usa streckt die Hand zur Bundeslade aus und damit hat er ein ausdrückliches Gebot Gottes übertreten. Er wusste es. Denn Gott hatte Mose instruiert über den richtigen Transport der Lade. Die Lade und der Inhalt war nämlich heilig, nur die Priester. Das heißt, die Nachkommen von Aarons durften sie berühren, durften sie anschauen, wenn sie unbedeckt war. Die Träger durften die Lade aber nicht anrühren, weil sie heilig war. Sie wussten es. Und Usa übertrat diese Anweisung. Und Ellen schreibt, warum lässt Gott es zu? Warum ist er so streng? Vertrauen wir Gott. Ellen schreibt, der Tod dieses einen Mannes bewahrte letztlich Tausende vor Strafgerichten. Was hat das mit 1888 zu tun? Wie lange noch untersteht sich das Volk Gottes, sich gegen Gott zu richten? Geht aus dem Weg, schreibt Ellen White. Brüder, nehmt eure Hand von der Lade Gottes und gestattet es dem Geist Gottes einzutreten und ein gewaltiges Werk zu verrichten. Das heißt, Gottes Fokus war der Glaube Jesu und die Gebote Gottes. Der Fokus der Brüder war aber nur die Gebote Gottes. Und hiervon wollten sie ihre Hände nicht lassen. Sie klammerten sich an diesem Gesetz, an diesen Geboten. Sie meinten, wie Usa, die Gebote bräuchten ihre Unterstützung, weil Gott könnte nicht für sich selber sprechen, damit die Gebote ausreichend exponiert würden und damit sie ihre rechtmäßige Stellung erhalten würden. Das Gesetz wurde deswegen erhöht, und zwar zu Lasten der anderen Wahrheitspunkte. Und in diesem Sinne sagt sie, Brüder, lasst von der Lade. Wieso haltet ihr daran fest? Lasst den Geist Gottes wirken. Streckt euch nach Christus aus. Das wäre eure Aufgabe. Kommen wir zur fünften Begebenheit. Er war in der Welt, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ellen nimmt auf diesen Bibelvers, auf diese Begebenheit, Bezug im Kontext von 1888 und sagt, Christus kam in diese Welt und zwar unter die Juden. Aber die Juden verwarfen ihn, sie wollten ihn nicht haben. Weg mit dir, geh mal wieder nach Hause, woher du kommst. Denn Sie offenbart es, was der Grund war. Der Messias entsprach einfach nicht ihren Vorstellungen. Sie hätten sich einen anderen Messias gewünscht, aber nicht diesen Messias. Als dann Christus erneut kam, 1888, und zwar in Form seiner Boten mit einer Botschaft, hatten die Brüder erneut andere Vorstellungen und haben deswegen Christus erneut zurückgewiesen. Kommen wir zur sechsten Begebenheit. Und es begab sich an einem Sabbat, dass er durch ein Kornfeld ging, also Christus, und seine Jünger rauften Ehren aus und aßen sie. Einige der Pharisäer aber sprachen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete, habt ihr nicht das gelesen, was David tat, als ihn hungerte und Schaubrote nahm und aß? Darauf nimmt Ellen Bezug. Christus las ihre Gedanken, sagt sie, dass sie meinten, er würde das Gesetz nicht so sehr betonen, wie sie es zu tun pflegten. Er greift ihre Gedanken auf und spricht, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und er wird noch deutlicher, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Uns sind diese beiden Verse, die Worte Christi, bekannt. Siehe Zitat. Aber war uns auch der Kontext, im Kontext mit dem Ehrenraufen am Sabbat, bekannt? Nach den Juden hat dieser Christus das Gesetz nicht genügend betont. Nach den Leitern haben Jones und Wegener das Gesetz nicht genügend betont. Den Leitern war es zu viel von Christus und zu wenig vom Gesetz. Sie hatten das Gesetz überladen mit ihren eigenen Ideen und Regeln, bis niemand mehr imstande war, schreibt Ellen über die Pharisäer, über die Juden, das Gesetz zu erfüllen. Sie schreibt, es war unmöglich. Zur Zeit der Juden war das Gesetz so überladen, dass du es nicht mehr einhalten konntest, selbst wenn du wirklich gewollt hättest. Zur Zeit der Adventisten war das Gesetz so überladen, dass ebenfalls eine Einhaltung unmöglich gewesen wäre. Wir hatten darüber bereits gesprochen, dass manche kurz davor waren, selbst Prediger, ihren Glauben aufzugeben, weil ihnen dieses Joch, dieses menschlich gemachte Joch, zu schwer war. Sie konnten es nicht mehr ertragen. Die Aufgabe des Gesetzes, ja, warum gibt uns dann Gottes Gesetz? Ist es, als ein Spiegel zu fungieren und um uns zu zeigen, was ist richtig und was ist falsch? Die Schrift sagt, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, Kinderschänder, Diebe, Habgierige oder Trunkenbolde, Lästerer noch Räuber, 10 Stück, werden das Reich Gottes erben. Wenn das Gesetz nicht wäre, müsste Gott all diesen eben aufgezählten Eintritt gewähren in den Himmel. Und zwar, wenn sie sich ganz simpel einfach nur auf den Namen Jesu berufen würde. Gott müsste sie alle reinlassen. Das ganze Chaos würde erneut ausbrechen, wenn sie sich auf den Glauben beziehen würden. Das heißt, ohne Gesetz gäbe es keine Prüfung der Menschen. Erst das Gesetz macht es möglich, dass wir an unseren Früchten, an unseren Werken eingeordnet werden können, wes Geistes Kind jemand ist und auf welcher Seite er steht. Das ist die Aufgabe vom Gesetz. Kommen wir zur siebten Begebenheit. Als die Juden ihren ersten Schritt in der Verwerfung Jesu unternahmen, begaben sie sich auf gefährlichen Boden. Als sie später die Beweise verdichteten, dass Jesus von Nazareth der Messias war, waren sie, das Problem erneut, zu stolz, zuzugeben, dass sie geirrt hatten. So verhält es sich auch mit den Leuten heute, die die Wahrheit verwerfen. Diese bekämpfen, was sie nicht verstehen. Sie empfinden Verachtung für jeden, der meint, er habe ein besseres Verständnis davon, was Wahrheit beinhaltet. Die Annahme der Juden war, dass sie im Besitz aller Wahrheit sind und niemand könnte mehr Licht haben als sie. Und deswegen hatten sie die Neigung, neues Licht, was Gott ja mit der Zeit gibt, zu verwerfen, weil nur sie alles Licht hätten. Die Ablehnung Christi durch die Juden war anfangs aus Unwissenheit mitunter, weil noch nicht genügend Beweise geschienen haben, aber später aus Stolz, spätestens dann, wo die Beweise eindeutig waren. Sie erzählten anderen, dass die Lehre nicht wahr ist. Wenn sie dann im Nachhinein sehen, dass es Licht war, was sie verdammten, haben sie zu viel Stolz, um zu sagen, ich habe mich geirrt. Auf diese Weise schlagen sie einen Weg ein, der Resultate nach sich zieht, von denen sie nie geträumt hätten. Das heißt, Stolz wird keine Entschuldigung im Gericht sein. Wenn du wider besseres Wissens handelst, wird Gott dich genau nach diesem Licht richten. Die Schafe, die gefüttert werden mussten, verhungern aufgrund der trockenen Theorien. Brüder, schreibt Ellen, ihr speist nicht die Herde. Gott sendet Licht zu seinem Volk. Es gibt viele, die sich mit der bloßen Erkenntnis zufrieden geben und das Licht zurückweisen, das Gott ihnen sendet. Sie sind wie Wegweiser, die in die falsche Richtung weisen. Das heißt, ihr Glaube damals war formell, das heißt ohne Herz, und kraftlos, das heißt ohne Leben. Es ist keine kleine Sünde in den Augen Gottes, wenn Menschen sich zwischen seinem Volk und der Botschaft stellen, so wie einige unserer Brüder es getan haben. Es gibt einige, die wie die Juden ihr Äußerstes tun, um die Botschaft Gottes wirkungslos zu machen. Lasst diese zweifelnden, fragenden Seelen aus dem Weg treten. Die Juden machten das Volk Christus abspenstig. Die Leiter zu Ellens Zeit machten ebenfalls den Geschwistern die Botschaft abspenstig. Zur Zeit der Juden sandte Gott seinen Sohn, aber die Juden waren blind dafür. Zur Zeit der Adventisten sandte Gott seine Botschaft, aber die Adventisten waren blind dafür. Das sind die Parallelen. Und jetzt der Punkt, 7 Geschichten, 7 biblische Bezüge. Warum gerade diese Geschichten? Fügen wir zusammen, um Gottes Perspektive zu bekommen. Denn es gibt eine Geschichte hinter den Geschichten und hier ist sie. Kain vertraute auf seine eigenen Werke. Die Adventisten vertrauten auf ihre eigenen Werke. Das heißt, beide hatten Christus aus den Augen verloren. Das Passahlamm aber lehrte uns doch, dass Errettung nur durch Christus geschieht. Das wäre die einzige Hoffnung. Das mussten die Adventisten erst wieder lernen. Die eherne Schlange lehrt uns, dass wir auf Christus lernen müssen zu schauen. Und zwar auch im täglichen Leben, nicht nur im Gottesdienst oder in der Andacht. Die Adventisten mussten das wieder lernen. Doch Usa griff nach der Lade. Auch die Adventisten klammerten sich an dem Gesetz. Die Adventisten waren zu sehr auf das Gesetz bedacht. Daher gab Gott Christus. Er gab ihn in die Welt, aber die Juden erkannten ihn nicht und die Juden wollten ihn nicht. Christus passte ihnen nicht. Auch den Adventisten passte die Botschaft Christi nicht. Daher wollten sie diese Botschaft nicht haben. Erneut weg mit ihr. Letztlich, was war die Folge von dem? Verwarfen die Juden Christus, weil er ihnen zu wenig vom Gesetz enthielt. Auch die Adventisten verwarfen die Botschaft, weil die Botschaft ihnen zu wenig vom Gesetz enthielt. Trotz der Beweise haben sie Christus gekreuzigt. Und sie hatten für einige Jahre, Christus ist ja nicht geboren und sofort gestorben, sie hatten für einige Jahre die Möglichkeit, genügend Beweise zu akkumulieren. Das ist wirklich der Messias, das ist wirklich der Christus. Wir sollten uns demütigen, ihn annehmen. Das ist der von Gott Gesandte, Gott gab genügend Beweise. Und sie haben trotzdem Christus gekreuzigt, weil sie, nachdem sie es erkannt haben, irgendwann zu stolz waren. Und dann irgendwann, wenn du diesen Weg weitergehst, dann erkennst du es wirklich nicht mehr, weil Gott sein Licht zurückzieht. Trotz der Beweise, dass es die Wahrheit ist, musste die Botschaft Christi zurückgezogen werden, weil die Adventisten sie zurückgewiesen haben. Die Adventisten waren irgendwann zu stolz, ihre Fehler einzugestehen. Bei all diesen Begebenheiten haben wir die Chronologie beibehalten von Kain bis zur Kreuzigung. Und nun die Geschichte von 1888, unsere Geschichte der Adventisten. Denn, was sagt die Schrift? Was einst gewesen ist, Prediger 1, Vers 9, das wird wieder sein. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist, Prediger 3, Vers 15. Und es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist, 1. Korinther 10, Vers 11. Und Ellen sagt, die Geschichte Israels wurde zur Lehre und als Warnung für kommende Geschlechter aufgezeichnet. Wir sind diese kommenden Geschlechter und das ist die Geschichte Israels. Und Ellen sagt, all die großen Ereignisse und Vorgänge der Geschichte des Alten Testaments haben sich und werden sich in der Gemeinde, wie bitte, der letzten Tage wiederholen. Glauben wir, dass Gott wirklich ernst meint, was er sagt? Hier ist die Geschichte. Sie hatten Christus aus den Augen verloren, die Adventisten. Aber nur Christus konnte ihre Hoffnung sein. Also mussten sie wieder lernen, auf Christus zu schauen. Doch viele hielten lieber am Gesetz fest. Als Christus ihnen nun offenbart wurde, erkannten sie ihn nicht. Für sie war er fremd, der das Gesetz nicht so sehr betonte, wie sie es erwarteten. Und schließlich waren sie zu stolz, um ihren Fehler anzuerkennen. Das ist Gottes Perspektive auf 1888. Und genau deswegen hat der Geist Gottes diese sieben Begebenheiten ausgewählt und im Kontext von 1888 erwählt. Und wie schön, erneut Gottes Charakter. Er erzählt diese Dinge auf ganz undramatische Art und Weise. Er erzählt es ganz unspektakulär. Er muss sich nicht in den Vordergrund drängen. Er erzählt es ganz unaufdringlich, weil Gott ist nicht aufdringlich. Gott offenbart sich als stilles, sanftes Sausen im Alten Testament. Und er ist es bis heute. Israel erzählt die Geschichte der Adventisten. Denn die Adventisten folgten den Fußspuren Israels. Als die Welt erschaffen wurde, vor ein paar Jahrhunderten, vor ein paar Jahrtausenden, wusste Gott bereits um 1888. Und wie sehr hat Gott sich zu diesem Zeitpunkt, er wusste, wie es schief geht und was passiert und all dieser Abfall und all diese Rebellion, all diese Dinge, wie sehr hat er sich nach 1888 bereits zur Erschaffung von Adam und Eva, der Erschaffung der Welt, gesehen, wenn endlich diese Jahreszahl anbrechen würde. Aber er wusste da selbst bereits um die Ablehnung. Jetzt selbst dann würden die Menschen, die Gläubigen, Gottes Volk zu dieser Zeit, dieses Heilmittel nicht annehmen. Und genau deswegen hat er uns im Vorfeld davon berichtet, auf seine eigene Weise, wie keiner von uns es zustande gebracht hätte. Ihr Lieben, wir hatten die Zeit vor 1888 betrachtet. Siehe die ersten Vorträge. Wir haben uns mit 1888 über mehrere Vorträge beschäftigt. Wir hatten uns im letzten Vortrag mit welcher Jahreszahl beschäftigt? 1889. Und wenn ihr einverstanden seid, brechen wir hier jetzt ab. Wir gehen jetzt nicht noch Jahreszahl um Jahreszahl weiter, weil da passiert nichts Neues mehr. Natürlich mit neuen Protagonisten, mit neuen Jahreszahlen, mit neuen Ereignissen, mit neuen Namen. Aber die Geschichte ist erzählt. Bis 1889 ist jetzt eigentlich alles gesagt. Ich gebe euch jetzt von den nächsten Jahren eine Zusammenfassung. Denn bis 1893, sagt uns die Geschichte, war der Verlauf offen. Denken wir an die Generalkonferenz 1893. Erinnert ihr euch denn an die erste Predigt, wo Jones mit dem Auditorium der GK in Rede und Widerrede gelangt und wo es so schien, als hätten sie jetzt endlich verstanden, wo Jones sagt, jetzt ist die Zeit des Spätregens und wo Jones dann fragt, wann ist die Zeit des lauten Rufes und das Auditorium einstimmig im Jahre 1893 sagt, jetzt ist die Zeit des Spätregens. Also jetzt, 5 Jahre später, waren sie so weit, dass sie es endlich verstanden hatten. All diese Mühe, das Reisen von Jones und Wegener und Ellen, die immer wieder gut zugesprochen hat, immer wieder probiert, den Kurs zu korrigieren von Gottes Gemeinde, hatte letztlich Früchte gebracht. Sie hatten es verstanden. Das war das Jahr 1893. Diese GK repräsentiert das nur in kleineren Maße. Und jetzt der Punkt. Nach 1893, bis dahin war es offen. Es könnte in die eine, es könnte in die andere Richtung schlagen, das Pendel. Aber die Geschichte offenbart uns nach 1893, Gott würde ihnen ein halbes Jahrzehnt geben, folgte der geistliche Niedergang. Und er wurde unter anderem eingeleitet und angezeigt durch die Verbannung von Ellen White. Für fast ein Jahrzehnt wurde sie nach Australien geschickt. Ab auf die Insel mit sie, 1891 bis zum Jahr 1900. Sie wurde von der GK dorthin gesandt und sie sagt selbst, wir haben es bereits betrachtet, das war niemals Gottes Wille. Dann Wegener, was machen wir mit Wegener? Auch er ist uns unbequem, weg mit ihm. Die Jünger zur Zeit Christi, weg mit ihm, Christus weg. Das Gleiche machen wir jetzt. Also auch Wegener, weg mit dir. Du hast diese Botschaft. Du warst der Erste, den es Gott offenbart hat. Auch dich müssen wir wegschicken, weil es uns unbequem ist. Was machen wir mit ihm? Den schicken wir auf eine andere Insel, nach England. 1892 bis 1903, für über ein Jahrzehnt. Auch er musste weg. Wer blieb zurück? Allein A.T. Jones. Er blieb in den USA und die Geschichte sagt uns, er war überfordert. Was hat Jesus gemacht? Als er die Jünger sandte, hat die Jünger zu zweit ausgesandt. Könnte es sein, dass als Christus diesen Grundsatz, nach dem wir bis heute verfahren, aufgestellt hat, dass wir nur zu zweit rausgehen sollten, dass er da an 1888 gedacht hat und er wusste, wenn Wegener weg ist, wenn Allen weg ist, A.T. Jones wird dem nicht standhalten können. Es kann nicht funktionieren, wenn nur einer übrig bleibt. Es müssen mindestens zwei sein. Vorher waren es drei und es ging gut, trotz der Rebellion. Jetzt war es nur einer. Es ging nicht gut. Deswegen folgte jetzt der Niedergang. Denn Prescott, einige kennen ihn, brachte ein falsches Verständnis. Und zwar auf der nächsten GK auf. Die Brüder waren begeistert von diesem falschen Verständnis der Rechtfertigung aus dem Glauben. Und Jones, der aber auch auf der GK sprach und der noch in den USA war, war unfähig zur Gegenwehr. Er ließ es laufen, er hat es nicht mehr erkannt, dass das ein fanatischer Geist war, dass das eine falsche Ausrichtung war, dass das mit dem Original, was Wegener mal offenbart wurde im Jahre 1882, nichts mehr zu tun hatte. Und damit war die goldene Gelegenheit vertan. Wie viel Trauer musste das bei Gott ausgelöst haben? Ihr Lieben, Daniels teilt unsere Einschätzung, dass die Botschaft abgelehnt wurde. Wie traurig und tief bedauerlich, dass die Botschaft der Gerechtigkeit Christi einer solchen Opposition gegenüberstand. Die Botschaft wurde niemals angenommen, geschweige denn verkündigt oder freien Lauf gelassen, damit die Gemeinde den unermesslichen Segen empfangen hätte können. Daniels war GK-Präsident. Er war der längste amtierende Präsident der Generalkonferenz unserer Geschichte, unserer Gemeinde überhaupt. Und zwar so wie Butler. Halt nur etwas später und mit anderem Geist, darauf kommt es an. Daniel sagt, die Botschaft wurde niemals angenommen. Und damit pflichtet er Allen bei. Und Allen sagt, die Männer, die im Licht hätten stehen müssen, bekämpfen das, was von Gott kam und widerstanden der Botschaft, die der Herr gesandt hatte. Ihr Standpunkt wird von vielen als falsch angesehen und so rufen sie Gefahr, Fanatismus, wo gar keine Irrlehre oder Fanatismus besteht. Und jetzt der Punkt nach Allen war das, was wir hier gerade gelesen haben, die Einstellung der Mehrheit. Auch das wird ja heute kontrovers diskutiert. So schreibt sie, ein starker und entschlossener Widerstand wurde von vielen gegen alles bekundet, was sich gegen ihre persönlichen Vorstellungen richtet. Nicht viele waren imstande, die Bedürfnisse ihrer eigenen Seele zu verspüren. Sie schreibt von Widerstand von vielen. Und wir haben gestern schon gelernt, denkt man 1 aus 20, 1 aus 100, dass Gott etwas von Mathematik versteht. Das heißt, Gott kennt den Unterschied zwischen einigen und vielen. Und er sagt hier, viele haben Widerstand geleistet. Dann weiter, die Prediger, die auf dieses Treffen kamen, waren generell mit ihrem Geist und Einfluss darauf aus, Licht zu verwerfen. Anderes Zitat, es gibt viele Prediger, die niemals bekehrt waren. Anderes Zitat, nicht einmal die Hälfte derer, die vorgeben, die gegenwärtige Wahrheit zu glauben, hat ein gründliches Verständnis der dritten Engelsbotschaft. Nächstes Zitat, wie wenige verstehen diese Botschaft, der dritten Engelsbotschaft, in seiner wahren Bedeutung, um sie dann mit Kraft dem Volk zu präsentieren, für viele hatte es keine Kraft. Das sind die Zitate aus der Zeit und über die Zeit von 1888. Das heißt, die Ablehnung war nicht die Ausnahme, die Ablehnung war die Regel. Und nicht nur die Leiter waren blind, auch das Volk war blind. So lesen wir, ich sagte ihnen frei heraus, dass die Aufgabe, die mir Gott auf dieser Konferenz anvertraute, von fast allen unbeachtet blieb. Rebellion war beliebt. Mit ihrem Kurs kränkten sie den Geist Gottes. Nächstes Zitat, manchmal kamen in mir die Gedanken auf, ob es der Wille Gottes für mich war, dass ich nahezu alleine dastand, so wie es sich verhielt mit solchen, die zu meiner Seite hätten stehen sollen. Nächstes Zitat, ich trug mein Zeugnis in Battle Creek vor, aber es gab nicht einen Bruder, der den Mut gehabt hätte, an meiner Seite zu stehen oder zu bekennen, dass sie einen falschen Kurs verfolgten. Um 1888 beabsichtigte Gott das Weltende. Und dieses beabsichtigte Weltende traf auf derlei Zustände in der Gemeinde. In der nahen Zukunft wird das Weltende wirklich passieren. Und alles wird in Schutt und Asche liegen. Das sagt Gott uns so, wie es ist, damit wir unsere Hoffnung auf etwas anderes setzen. Welche Zustände werden dann in der Gemeinde bei dem wirklichen Ende wohl vorherrschen? Christus zur Zeit Christi ging in die Synagoge. Sein ganzes Leben, trotz der Angriffe, trotz der Verfolgung. Er war häufig allein. Wie häufig war er alleine zurück? In Trauer, in Tränen? Bis zu seinem Tod, für über 33 Jahre, ging er in die Synagoge, egal was ihn dort erwarten würde. Ellen zur Zeit von 1888 ging in Gottes Gemeinde. Ihr ganzes Leben, trotz der Angriffe, trotz der Verfolgung, es ist ja hier nur ein Auszug aus der Verfolgung gegen Ellen um die Zeit 1888. Sie war häufig alleine und sie ging bis zu ihrem Tod, also noch weitere 27 Jahre nach 1888. Ellens Tadel, dass nicht ein Bruder an ihrer Seite stand und dass sie nahezu alleine dastand und dass niemand den Mut hatte, sich an ihre Seite zu stellen und dass in ihrer Zeit Rebellion populär war. Diese Krise hält bis heute an in Gottes Gemeinde. Wie verhältst du dich nun? Die Gemeinde verlassen? Wir haben darüber gesprochen. Aber ich will auf diesen Punkt hinaus. Sollten die Treuen die Gemeinde verlassen? Wenn das die Sicht der Treuen werden würde, dann würde dieser Tadel, von dem Ellen spricht, sie stand alleine da, keiner stellte sich neben ihr, dann trifft dieser Tadel uns heute. Denn hätte sie heute gelebt und sie würde dieser Anfechtung in Gottes Gemeinde ausgesetzt sein und würde Sabbat für Sabbat in die Gemeinde gehen und die Gemeinde unterstützen mit all ihren Gaben, dann hättest du ja ihr ebenfalls nicht zur Seite gestanden. Denn du meinst ja, nein, der Abfall, ich muss woanders hingehen. Aber Christus immer in die Synagoge, Ellen immer in die Gemeinde. Der Ablauf ist, die Mehrheit der Leiter war gegen die Botschaft. Diese infizierten die Basis, die anderen Geschwister. Und diese Infektion breitete sich dann weltweit aus bis heute. Und hier die Gründe der Ablehnung. Gott beabsichtigte, dass das nationale Sonntagsgesetz ein Weckruf für die Adventisten sein möge. Denn es war erfüllte Prophetie. Und erfüllte Prophetie ist uns offenbart, führt zu zwei Dingen: Erweckung und Reformation. Das ist der Grund, warum Gott es zugelassen hat, obwohl es ja verhindert wurde. Ja, es wurde deswegen verhindert, weil es ein Weckruf sein sollte und diese Erweckung die Reformation auslösen sollte. Doch diese Erweckung und die Reformation blieb aus. Wir haben es gesehen im sechsten Vortrag. Einige wurden erweckt. Was für eine Erweckung. Und noch hat Gott uns hier in der Miniatur gezeigt, wie die Erweckung, wenn es wieder kommen wird, wie sie aussehen wird. Aber andere haben sich nicht erwecken lassen. Letztlich fehlte die Nachhaltigkeit und es hatte keine Dauer. Das ist das Muster bereits bei dem ersten Kommen Christi. Da erfüllte sich Prophetie vor ihren Augen. Aber die Erweckung unter den Juden blieb aus. Um Erfüllung der Prophetie zu erkennen, hatte Gott eine Zeitschrift eingesetzt. Wie hieß diese Zeitschrift? Es war das Sentinel. Und zwar von der Feder, aus der Feder von Jones und Wegener. Und es war aus der falschen Feder. Darin stand beschrieben, wie sich mit der Einschränkung der religiösen Freiheiten Prophetie erfüllt. Das hätte die Adventisten erwecken sollen. Aber sie haben aus den benannten Gründen, falsche Feder, die Warnung nicht vernommen. Und das Problem ist aber, ohne Erweckung wird es niemals eine Wiederkunft geben. Gott hat eine Gemeinde und in dieser Gemeinde muss es zu einer Erweckung kommen und in dieser Gemeinde wird es zu einer Erweckung kommen und dann kann das Ende kommen. Dann, Ellen hätte zum Erwecken beitragen können. Auch hat sie den göttlichen Ursprung bestätigt, der Botschaft. Doch sie haben ihr nicht mehr vertraut. Warum haben sie ihr nicht mehr vertraut? Der Grund lag in den Jahren zuvor. Unter anderem der Streit über den Galaterbrief. Für viele Brüder war die Position, die Ellen eingenommen hatte, unverständlich. Zudem hat sie die Leiter ermahnt. Warum hat sie diese Position gegen die Leiter eingenommen? War Ellen manipuliert, womöglich? Und dann Nummer 3, während der GK in Minneapolis hat sie diese Botschaft von Johnson & Wagner befürwortet. Auch das war den Geschwistern unverständlich. Wie kann sie dem zustimmen? Deswegen haben sie ihr Vertrauen verloren. Einige Leiter haben dann die wildesten Gerüchte in Battle Creek verbreitet über Ellen, über Jones und Wagner. Das ist immer. Die Boten, die Gott hat, die werden diffamiert. Die Leute, die die Wahrheit da draußen in der Welt sagen, die werden diffamiert. Mach sie lächerlich, mach ihren Ruf kaputt, damit man auf sie nicht mehr hört. So muss man den Argumenten nicht mehr hören. Man muss sich mit dem, was sie sagen, nicht mehr auseinandersetzen, weil ihr Ruf ist kaputt. Das ist die falsche Person, die es sagt. Dann setzt du dich nicht mehr mit auseinander. Das ist bis heute die Methode Satans. Und diese Leiter, die ja diese Gerüchte verbreitet haben, die waren ja quasi unfehlbar. Sie waren erfahren und Nummer 2, sie waren ja anwesend auf der GK. Die vielen Geschwister waren nicht anwesend. Sie mussten es gewusst haben. Auf sie müsste man sich hätte vertrauen können. Und die Regel seither ist, höre immer beide Seiten an. Bild dir nie eine Meinung, wenn du nur eine Partei gehört hast, dann fehlt dir die Weisheit. Du musst beide Seiten hören. Meist ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Wenn die Regel damals beachtet worden wäre, dann wäre die Welt womöglich schon geendet. Diese kleine Regel. Aber dadurch war die Gemeinde nun immun gegen Jones und Wagner. Und selbst die Resultate, die jetzt mit den darauf folgenden Jahren, wir haben gesagt ein halbes Jahrzehnt, aufkamen, überzeugten sie nicht mehr. Da war die Bekehrung der Andersgläubigen. Da war die Bekehrung selbst der Ungläubigen, die komplett angetan waren davon. Die Bekehrungen wären die ersten Früchte dieser Botschaft. Es wären damit gute Früchte. Aber zu dieser Zeit war es bereits schwer umzukehren. Und dafür wäre Demut nötig gewesen. Dafür wären Bekenntnisse nötig gewesen. Oh, hupala, ich bin wohl von diesem Weg abgekommen. Ich möchte es öffentlich bekennen. Einige haben es gemacht, sind aufgestanden unter Tränen. Andere waren dafür zu stolz, haben nicht bekannt, von diesem Weg abgekommen zu sein, haben einfach ihr Ding durchgezogen und sind immer mehr auf falsche Wege geraten. Summa summarum, die Botschaft verfehlte ihre Wirkung. Und der wichtigste Grund, warum das geschah, weil sie gestritten haben. Dies ist das Muster. Immer, wenn Gott einschreitet, wir hatten dieses Zitat, ich möchte es jetzt vollständig lesen, kommt zuvor Streit auf. Immer, wenn die Botschaft der Wahrheit die Menschen mit besonderer Kraft erfasst, ruft Satan seine Mitarbeiter auf, einen Plan, um einen Streit, Nummer 1, über Nebensächlichkeiten, Nummer 2, zu entfachen. Auf diese Weise lenkt er die Aufmerksamkeit von der Hauptsache ab. Das ist der Grund. Immer wenn mit einem guten Werk begonnen wird, stehen Kritiker, schreibt sie weiter, darum geht's mir, bereit, um über Formalitäten oder Details zu streiten und so von der Realität und Gottes Wirken, ich ergänze, abzulenken. Ellens Rat ist, lass dich nicht auf Streitigkeiten ein, das schreibt sie hier. Und Ellen hat dies, ihr Lieben, rückblickend geschrieben. Warum? Weil sie es selbst erfahren hat. Wann ging das Leben Jesu von der Druckerpresse? Im Jahre 1898. Und genau darin finden wir dieses Zitat im Buch Leben Jesu. Es ist Ellens Antwort und die Erfahrung, die sie gezogen hat, aus dem, was sie selbst 1888 erlebt hatte, wie Satan in dieser Zeit gewirkt hatte und genau diesen Streit über Nebensächlichkeiten entfacht hatte. Wir wiederholen die Geschichte Israels. In beiden Fällen wurde Christus nicht erkannt. Der Schwerpunkt der Pharisäer war das Gesetz. Als der Urheber des Gesetzes kam, erkannten sie ihn nicht. Der Schwerpunkt der Adventisten war das Gesetz. Als der Urheber des Gesetzes kam, erkannten sie ihn nicht, erneut nicht. Die Ablehnung Christi wurde versucht, von Gott zu verhindern. Was hat Gott gemacht, um die Ablehnung seines Sohnes vor 2000 Jahren zu verhindern? Weil er würde alles tun, damit es gut ausgehen möge und möglichst viele der Juden gerettet werden mögen und sie Christus annehmen würden, ihre einzige Hoffnung auf Erlösung. Was hat Gott gemacht? Er sandte Propheten. Er sandte alttestamentliche Propheten, die von diesem Christus, von diesem Messias gezeugt haben und er sandte lebende Propheten. Ihr kennt lebende Propheten zur Zeit Christi. Die haben gesprochen, welcher Weg hätte gegangen werden müssen. Die Ablehnung der Botschaft Christi zur Zeit des Spätregens und zur Zeit des lauten Rufes wurde auch erneut von Gott versucht zu verhindern. Erneut wurde er alles tun, um es zu verhindern, damit möglichst viele gerettet werden und dieses Leid hier beendet werden kann und es zu keiner Fortsetzung und Verlängerung kommen müsste. Dazu hatte er durch Propheten, durch biblische Propheten zu ihnen gesprochen. Sie hätten anhand der Schrift den richtigen Kurs einnehmen können, den richtigen Weg finden können. Und er sprach auch durch lebende Propheten zu ihnen. In beiden Fällen hat Gott es so eingerichtet. Die Juden damals hielten die Propheten des Alten Testamentes hoch. Wisst ihr warum? Weil die Botschaften von den Propheten von vor Hunderten von Jahren keine Gefahr mehr für uns darstellen. Fühlst du dich bedroht von Jesaja oder von Habakuk oder von Jeremia, was sie dir zu sagen haben? Aber die Juden haben Verachtung empfunden für die lebenden Propheten. Als Johannes der Täufer ganz aktuell mit gegenwärtiger Wahrheit den Finger in die Wunde gesetzt hat und ganz konkret gesagt hat, was sie zu tun hätten und wo sie auf falschen Wegen wandeln. Daher beriefen sie sich auf die Schriften des Alten Testaments. Die Adventisten hielten ebenso die Bibel hoch, die ganzen biblischen Propheten von Gottes Wort. Diese Botschaften waren für sie keine Gefahr. Sie fühlten sich nicht bedroht, aber sie empfanden Verachtung für den lebenden Propheten, der ihnen ins Gewissen gesprochen hat und ganz konkret gesagt hat, was jetzt zu tun wäre. Und daher beriefen sie sich auf das, Zitat, reine Wort. Bis heute wollen viele das reine Wort, um damit zu rechtfertigen, von diesem Propheten nichts mehr hören zu müssen. Aber Gott spricht bis heute zu uns. Gott hat sich den Juden offenbart, hat ihnen alles Licht gegeben. Aber über die Jahrhunderte, die Geschichte geht weiter, der Juden haben die Juden ausselektiert. Das Licht gefällt uns nicht und das Licht gefällt uns nicht, das können wir behalten. Und immer mehr wurde aufgegeben. Und so schufen sie sich, die Juden, über die Jahrhunderte ihre eigene Religion. Und am Ende war Gott in dieser Religion gar nicht mehr erkennbar. Da ging es um abstruse Dinge, um abstruse Ideen und Gesetze. Das hat den Charakter Gottes nicht mehr offenbart, was ihnen jetzt wichtig war. So auch bei uns. Gott hat sich den Adventisten offenbart, hat ihnen so viel Licht gegeben. Aber über die Jahrzehnte haben die Adventisten angefangen auszuselektieren, was uns gefällt und was uns nicht mehr gefällt. Und immer mehr wurde aufgegeben. Die 6 Tage Schöpfung in buchstäblichen 6 Tagen, 1844, das Ende der 2300 Jahre, das Gericht als Ereignis, wo die Fälle der bekenntlichen Gläubigen geprüft werden, dann unsere Vorstellung vom Antichristen, unsere Vorstellung von der Verfolgung in der Endzeit durch das Papsttum, die Unterscheidung vom Siegel Gottes, dem Mahlzeichen des Tieres, die Sabbat-Sonntag-Frage, der Geist der Weissagung. Wir picken uns heraus, was wir wollen. Wir geben auch immer mehr auf und immer weniger ist dieser wahre Gott erkennbar in unserem Glauben. Aber er steckt hier noch drinne. Er steht hier weiterhin geschrieben. Ellen White schreibt über die Adventisten, die gewogen werden auf einer göttlichen Waage. Und er sagt sie, wenn ihre geistlichen Erfahrungen nicht den Vorzügen entsprechen, wird über sie das Urteil gesprochen werden, zu leicht befunden. Wenn solche, die behaupten, an die Wahrheit zu glauben, ihre Stimme erhoben hätten, um der Posaune einen deutlichen Ton zu geben, und wenn sie das Licht geschätzt hätten, so wären wir als Volk heute nicht so weit zurück. Der Tadel Gottes ruht auf uns. Die Zeugnisse Gottes wurden von solchen, die Vorgaben, ihnen zu glauben, nicht beachtet. Als ein Resultat dessen wurden seine Segnungen zurückgezogen. Der Zeitpunkt der Niederschrift ist Dezember 1888 und sie wird noch konkreter. Es wurde kostbare Wahrheit und Licht dem Volk vorgelegt, aber solche Herzen, die verstockt waren, konnten keinen Segen empfangen. Wie sollen wir dieses Element benennen? Es ist Rebellion, so wie in den Tagen Israels. Wir mögen es heute nennen Umorientierungsphase oder Neufindung oder Wahrheitsfindung. Wir geben dem ein schönes Label. Aber nicht alles, was du im Supermarkt findest mit schönem Label und guter Aufmachung, ist auch gesund für dich zu konsumieren. Auch im Geistlichen ist es so. Du musst dir schon die Zutatenliste anschauen und wirklich schauen, was da drin steht. Wenn es eine Abkehr von dem Original ist und das volle Korn darin nicht mehr vorkommt und noch diese und jene toxischen Inhaltsstoffe, dann solltest du es nicht erwerben und erst recht nicht konsumieren. Egal wie schön die Aufmachung, egal wie schön die Propaganda, egal wie schön der Werbeslogan war. Der Himmel nennt es Rebellion. Der Herr wirkt in unserer Mitte, aber einige empfingen keinen Segen. Ihre Herzen waren verschlossen. Sie betrübten damit den Geist Gottes. Wie bitte? Eine Wehe ist verkündigt über all den Unglauben und die Kritik, wie sie in Minneapolis und Battle Creek verkündigt wurden? Beweise haben zu keiner Änderung der Gesinnung geführt. Nun ist bereits sicher, dass wir den Fußspuren Israels gefolgt sind. Das war unser Thema. Aber was ist die Bedeutung von diesen Dingen, von denen sie immer schreibt, dass der Geist Gottes betrübt wurde? Was heißt es? Wir kommen kaum noch klar mit solch Vokabular betrüben. Was ist die Bedeutung, wenn der Geist Gottes sagt, dass Gott seinen Segen und seine Segnungen zurückgezogen hat? Einige sagen nun, dass das bedeutet, dass der Spätregen abgebrochen, das Werk aufgehalten und das Ende verzögert wurde. Und die Frage ist, geht das? Ist das möglich? Hat der Mensch so viele Kompetenzen, so viele Befugnisse? Das wollen wir beim nächsten Mal betrachten und anhand der Schrift prüfen. Amen. Lass uns niederknien zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank erneut, dass du uns so viel Licht gibst, weil du uns liebst und jeden erretten möchtest. Hilf, dass diese Dinge nicht tote Theorie bleiben, dann sind sie uns für nichts zunutze, sondern dass wir in unserem persönlichen Leben, für uns zu Hause, in unserer Gemeinde, daraus die richtigen Lektionen ziehen, damit du verherrlicht wirst, dein Wille geschieht und letztlich ja, der Weltlauf den Lauf nimmt, den du dir so sehnlichst wünschst, schon seit so vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten und Jahrtausenden. Vielen Dank dafür im Namen Jesu. Amen.